Hallo Freunde des guten Filmgeschmacks. Ich weiß, dass wir ein bisschen hinten dran sind, aber wir haben etwas vorproduziert und deswegen können wir jetzt regelmäßig die nächsten zwei Wochen mal richtig einen raushauen. Dann sind wir wieder standardmäßig in unserem Pensum eingependelt. Bis dahin wünsche ich euch aber jetzt ganz viel Spaß mit Folge 239 und ich darf euch herzlich begrüßen zu der neuesten Ausgabe des Medienknappen-Podcastes. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 239 unseres kleinen Filmpodcastes. Und an meiner Seite ist mein sehr geschätzter Mitpodcaster Johannes.
Hallo.
So, genau. Und wir sind zurück. Wir haben Kinofilme und Serien am Start. Und ich habe mich mal auf ganz besonderen Streaming-Anbietern rumgetrieben. Aber dazu später mehr. Bis jetzt. Lasst uns erstmal anfangen mit Mickey 17.
Ja.
Ja, straightforward. Walt Patterson, Mark Ruffalo, Naomi Aki, Steve Yen. Habe ich sonst wichtige Leute vergessen? Die anderen sagen mir gar nicht so viel. Bong Joon-ho natürlich.
Toni Collette noch.
Ah ja,
Toni stimmt. Toni Collette noch. Die ist schon.
Die war auf der zweiten Seite. Habe ich nicht gesehen. Ja, Bong Joon-ho ist, glaube ich, der größte Name, zumindest was Regie angeht. Ausgezeichnet für bester Film mit Parasite beim Oscar, ich weiß gar nicht, 2022, 23, 21?
Oh, das ist eine gute Frage.
Ich habe keine Ahnung, wann Parasite ausgezeichnet wurde, aber war ja schon so ein 2019, ist der Film rausgekommen, dann denke ich mal 2020.
Passt wohl. Also dann für das Jahr 2019, ja.
Genau, und jetzt hat er einen neuen Film rausgebracht, Mickey 17, in der Hauptrolle, wie gesagt, Robert Pattinson alias Mikey Barnes. Und der schreibt sich für ein Weltraumprogramm ein, ein Kolonieprogramm, und hat eine ganz besondere Rolle. Er ist nämlich ein sogenannter Expendable. Jetzt nicht diese coolen Expendables, die Leute mit Filmen ab 18 K.O. schießen und totschießen, obwohl der letzte Expendable ja unfassbar scheiße war. Nein, Expendable in der Beziehung, er kann sterben, aber wenn er stirbt, dann wird er einfach im 3D-Drucker neu gedruckt. Ja, das ist
straightforward, ne?
Ist auch, ja, ist auch die komplette Geschichte eigentlich, also die Prämisse. Basiert auf einem Buch namens Mickey 7, der letzte Klon. Ich weiß gar nicht, von wem das Buch ist. Ist anders von Edward Ashton. Ist anders als Bong Joon-hos voriger Film, eine US-Produktion. Der hat ja auch schon häufiger mal US-Produktionen gehabt.
Also man kann davon ausgehen, dass halt jeder zweite Film von ihnen ist.
Ja, und aus meiner Warte, also ich finde, der Film wurde relativ gemischt aufgenommen. Es gibt Leute, die lieben den, es gibt Leute, die hassen den. Und ich bin dann so in der Mitte.
Ja, kannst mich dazu zählen. Ich fand ihn auch, also mein Problem ist, ich bin schon ein bisschen skeptisch reingegangen, weil ich mag alle, also ich mag weniger die Filme von ihnen, die aus Amerika kommen. Alle drei jetzt. Sind alles keine schlechten Filme, aber die kommen halt an den anderen, die dazwischen dann kommen, also die rein südkoreanischen Filme, kommen die nicht ansatzweise ran. Nee. Also, ist schon irgendwie enttäuschend, diese amerikanischen Filme sind weitaus fantastischer. Also, da passiert es viel mehr Science Fiction oder Fantasy in dem Sinne.
Also ich finde es ja, also unfair wäre es zu vergleichen mit Parasite, weil Parasite wischt halt mit dem Film den Boden aus. Da ist das halt wirklich so ein dreckiger Lappen daneben. Das Problem, was ich mit Mickey 17 habe, okay, die Prämisse ist, unser Protagonist hat Also es ist eine Satire, kann ich schon mal sagen. Es ist so eine komödiantische Satire. Denn unser Protagonist macht einen Laden für, Scheiße, wie heißen die nochmal? Diese kleinen französischen bunten Dinger? Macaron.
Makaron, ja, irgendwie sowas.
Genau, die Dinger. Macht einen Laden auf, stellt sich heraus, er geht damit insolvent. Und sie haben leider Schulden bei jemandem, der gerne die Leute, die nicht zahlen können, auf bestialische Art und Weise umbringt.
Ja,
So.
genau.
Und damit er entkommen kann und der Typ findet die eigentlich überall, denkt er sich, okay, ich fliege einfach an den äußersten Rand des Universums, aber ich kann nichts und die brauchen bei solchen kolonialistischen Raumexpansionen, brauchen die qualifizierte Leute. Es gibt aber eine Möglichkeit, weil einfach keiner darauf Bock hat, dieses Expendables-Programm, da scannen die dich, nehmen deine Daten auf und dann, ja, können sie dich halt immer drucken und dann wirst du zum einen für, ich würde mal sagen, Experimente im Weltall genutzt und musst die ganzen gefährlichen Arbeiten vollrichten, wo keiner Bock drauf hat.
Ja, genau.
Genau, das ist die Grundprämisse. Ja, und also was der Film meiner Meinung nach als Problem hat, sind zwei relativ starke Sachen. Zum einen, er macht super viele Themen auf. Also von dieses typische Klonen und was ist die Ethik dahinter, über Kolonialismus, über Naturschutz,
Ja,
über
Naturschutz ist ja immer bei Ihnen dabei. Und diese Kapitalismuskritik ist ja auch
ja.
extrem dabei.
Ja, wir haben im
Ist
Grunde
ja auch nicht. Ja,
so
mach
einen
mal.
Elon Musk, Donald Trump-esken Mark Ruffalo, der da als gescheiterter republikanischer Politiker diese Raummission anführt und hat auch, also Kapitalismus, Klassenkampf, die da unten kriegen halt so Scheißessen und er ist halt der Herrscher da auf dieser Raummission und deswegen hat er die ganzen tollen Sachen. Alle Charaktere sind komplett am Overacten. Das ist auch so gewollt, aber mich haben sie damit gar nicht abgeholt. Ich fand
Nee.
den überhaupt nicht
Ja.
witzig.
Nee, ich auch nicht. Vor allem, weil die ja machen mit diesem System ja eigentlich was komplett Dystopisches auf. Und ich weiß nicht, ob da so eine Leichtigkeit reinkommen sollte. Aber, oder, also diesen Klamauk mit so einer, oder mit der so eine Leichtigkeit reinbringt. Hat halt überhaupt nicht geklappt bei mir, für mich.
Ja, und es gibt auch Charaktere, die gefühlt einfach nur, also noch über dem Overacting, noch mehr Overacting draufpacken, um so ein comic-eskes Etwas zu werden. Keine Ahnung, diese Frau, also Toni Collette von Mark Ruffalo, die will immer ständig Soße machen und jeder muss diese Soße probieren.
Ja, ist aber auch erst zum Ende, ne? Oder zum Ende, wo die dann beim Essen sind. Ich habe da nicht so realisiert, dass ihr da so wichtig ist, dass die neue Soßen entwickelt aus. Also die. Vielleicht ist das auch eine Metapher, die ich nicht verstehe.
Ja, also irgendwie, also der Film will halt witzig sein, ist er, aber für mich zumindest nicht. Die Satire kommt nicht gut an, die ganzen Versatzstücke und Themen werden nicht gescheit aufgegriffen. Was der Film halt ziemlich cool macht, ich mag diesen Science-Fiction-Touch, dieses Raumschiff finde ich cool designt. Ich mag auch, okay, der Planet ist im Grunde Hoth. Ist
Ja,
halt ein
ja.
Schneeplanet, wo komische kleine Raupenviecher drauf rumleben. Und ja.
Hattest du auch komplette Snowpiercer-Vibes?
Schon so ein bisschen.
Ich mein, da wo die drin rumhocken, ist theoretisch der Zug, der extrem metallernd, dreckig, unlebensfreundlich ist. Und draußen ist halt kalt. Also ich sehe schon, ich sehe da irgendwo eine gewisse Verbindung. Naja. Ja, Mickey 17 ist okay. Ich fand den
Ist.
jetzt nicht komplett scheiße, aber ich
Nee,
fand den auch. Erschreckend
Der hat zu viel
uninteressant.
Budget gehabt, um komplett scheiße zu sein und zu viele gute Schauspieler und auch einen guten Regisseur, aber irgendwie alles andere war nicht gut. Und deswegen kommt so ein Mittelmaß raus. Also da hätte ich mir schon, also da war ja Potenzial da. Ich meine, wir hatten ja mit, wie ist dieser andere Indie-Klonfilm?
Mal zu Moon.
Ja, Moon, es nimmt ja so,
Ja.
nimmt ja, spielt ja zumindest von der Prämisse her gleich. Auch diese Sache, okay, was passiert, wenn zwei davon existieren und jetzt einfach sagen, ja, nee, ich will aber nicht mehr sterben. Also meine eigentliche Bestimmung, der Tod und auch diese Angst vor dem Tod. Und das wird auch in dem Film so angeschnitten, aber auch irgendwie nicht so ganz. Und wie gesagt, alle Charaktere sind mir auch wirklich, bis auf Mickey, der ist halt einfach dumm. Ich dachte auch so kurz, ich bin in so ein Idiocracy abgerutscht.
Ja, wirklich.
Der ist halt einfach
Echt?
hohl und der andere Mickey, also, das ist kein großer Spoiler, das ist ein Trailer schon, der andere Mickey ist halt einfach nur, keine Ahnung, wie so ein extremistischer irgendwas. Also, ja, die sind
Ja.
alle zu eindimensional, die Charaktere. Ich habe zu keinem wirklichen Bezugspunkt gefunden, auch nicht zu seiner Freundin, der auch alles irgendwie scheißegal ist und die nur Sex möchte. Deswegen, ah ja, Mickey 17 kann man sich angucken, wenn man ein
Nee.
Bong-Joon-ho-Completionist ist oder mal so ein mittelmäßiges Science-Fiction etwas sehen möchte, aber.
Nee, wahrscheinlich ist die einzige vernünftige Bezugsperson noch Steven Yeun. Und der ist halt auch ein Arsch.
Man sieht's, der ist ein Arsch. Der ist halt
Ja.
super, super
Ja, der ist halt
sich
Opportunist,
bezogen.
ne?
Ja, der ist
Ja.
ein
Das ist.
Egoist und Opportunist.
Ja. Ja. Aber bei denen konnte ich es vielleicht noch am ehesten nachvollziehen, wie der handelt. Und vielleicht die Freundin, also nicht die Dingensfreundin, sondern die andere da.
Die ihre andere Freundin verloren hat.
Ja, genau.
Ja.
Eine gute Freundin. Ja. Ja, ist
Gut.
ein bisschen enttäuschend, aber was soll ich sagen? Ich habe es eigentlich erwartet. Ich hab's erwartet, dass der mir wieder nicht gefallen wird. Der soll schön seine in Korea die Filme machen ohne Amis. Die Amis versauen denen da wohl irgendwie die Nummer.
Also mich hat's nicht so ganz erwartet. Ich fand ja Snowpiercer war ja eine Ami-Produktion. Die fand ich ja noch gut. Vielleicht aber auch, weil dieses Thema damals noch nicht so groß war. Diese Dystopie-Gesellschaft eingeschlossen in einem kleinen Etwas. Kam ja so viel dann auch mit diesem Turm und dann spielt. Also es ist ja
Oder
auch schon
High-Rise kam, ja genau.
High-Rise, aber auch sowas wie Squid Game spielt ja auch schon da so rein.
Ja.
Oder auch hier, weil ich es irgendwann noch mal mit einem Kumpel geguckt hatte, das Belko-Experiment, was ich noch mal nachgeholt hatte.
Haben wir im Kino gesehen.
Hatten wir im Kino gesehen.
Ja, das ist ja theoretisch genau dasselbe, mehr oder weniger.
Ja, und
Irgendwo
aber
nur, dass es kein Verlauf gibt. Weil ich meine. Wie heißt er? Snowpiercer ist ja, du weißt ja, unten Kacke, oben Reichtum.
ja.
Und so werden die Menschen auch verhandelt. Und das gleiche ist ja bei, du hattest ja gerade gesagt, die. Ich glaube, Highrise ist genau dasselbe, literally. Und Belko-Experiment funktioniert. Ja, man hat es, glaube ich, in letzter Zeit wirklich sehr häufig gesehen. Und vielleicht war
Ja,
es
also diese
2013 noch.
Grundprämisse, ja, die Reichen, die machen halt ihr Ding und denen ist halt, was da unten passiert oder Tote, ist denen scheißegal. Punkt. Ja, ich meine, Parasite spielt ja auch in die Richtung. Die haben ja auch
Ja.
diese gerade Vertikalität von die Armen da unten und die Reichen da oben.
Ja.
Aber das ist halt mit einem wesentlich feinerem Skalpell gemacht als jetzt ein Mickey 17 oder die anderen Sachen. Mein Bong Joon-ho spielt ja immer mit dem. Du sagst es ja, Oja ist ja auch.
Ist, da gibt's auch Netflix, in Netflix
Ja, genau, da geht es ja um diese Superschweine und Naturschutz und auch, sollte man wirklich vielleicht Tiere essen oder sollten wir nicht vielleicht anstatt an irgendeinem genmanipulierten Superschweine etwas ganz drauf verzichten? Genau. Und ja, aber so Sachen wie Memories of a Murder sind halt sind mir 100 Mal lieber als Mickey 17.
Ja, das ist halt einer meiner Lieblingsfilme. Ne? Das ist schon klar, dass der bei das höher gelistet ist. Ja, weißt du, die einen Filme sind halt richtig gut und diese Ami-Filme sind halt, die sind halt auch nicht schlecht. Also es gibt Regisseure, die schaffen nicht einen Film, der so in dem Niveau sind. Und seine schlechten Filme sind halt diese, die dann trotzdem gut sind.
Ja.
Und Okja ist ja auch eigentlich ein guter Film. Aber der wurde komplett abgestraft. Hast du das mitbekommen damals?
Nee, gar nicht
War
so.
das 2016 oder so? Ja, warte, okay, 2017. Ja, der Film, da war ja Netflix noch, ist gerade zum Weltmacht geworden, Netflix. Und das ganze Feuilleton hat sich darüber beschwert, dass Netflix,
Okay, also.
wie kann es wagen, dass Netflix Filme macht und die nicht ins Kino bringen. Und da wird der Film extrem abgestraft. Also der hat richtig miese Wertung bekommen. Also richtig, also ohne den fairen Prozess zu machen, haben die den einfach brutal abgestraft. Und der Film ist natürlich nicht, das Verhältnis halt wieder schwach, ne? Aber der ist nicht so schlecht, wie der Feuilleton den gemacht hat. Schon peinlich, peinlich.
Ja, und
Wir
dann haben
gucken
sie
alle erst.
irgendwann so einen Menk gemacht und dann war alles wieder gut.
Ja, genau, weil. Gott. Nee, weiß nicht. Weiß nicht, wie man zu Netflix steht. Vielleicht hat Netflix auch genug Leute bezahlt, damit die Fresse halten.
Ja, vielleicht auch das. Na, ja.
Ja,
Ja, gut.
möglich.
Mickey 17 könnt ihr immer noch im Kino gucken, braucht ihr aber nicht. Guckt euch lieber was anderes an. So.
Ja, Parasite oder Memories of Murder, aber die sowieso, aber.
Ja, das sind, glaube ich, auch
Mein.
so beide Sachen, die man als Cineast gesehen haben sollte.
Hey, die sind in der IMDb Top 250 nach Wikipedia.
Ja.
Beide. Auf Platz 30 und 178. Also
Aber
Parasite auf 30 und. Ne?
dann sag du mir doch mal, was du noch gesehen hast.
Achso,
Hast du noch einen Kinofilm für mich?
ja klar, ich habe noch was ganz Krasses.
Ganz krass.
Ja, wir waren in. Warte, waren wir für Mickey 17 ins Kino? Ja, auf jeden Fall waren wir in The Monkey, der, ich glaube, auf einer Romanvorlage von Stephen King basiert. Das ist eine Kurzgeschichte, lass mich nicht lügen. Und in dieser Kurzgeschichte, wie auch halt in diesem Film, geht es darum, dass. Ja, wie heißt er? Ja, wir haben halt zwei Brüder, Zwillinge, die verstehen sich so mittelprächtig. Eine ist halt der Coole und der andere ist halt das Opferkind. Und unser Protagonist ist halt den es nicht so gut geht. Und deren Vater ist immer auf Reisen und der hat irgendwann mal so einen komischen Affen mitgebracht. Wenn man sich da die Bilder von anguckt, ist ja so ein Trommelaffe. Wie nennen sich die? Heißen die so?
Ich
Ja,
weiß, was
so
du
ein
meinst.
Aufziehaffe
Ja,
oder.
diese kleinen Affen mit der
Genau.
Trommel.
Mich hat das als allererstes an Kevitt erinnert, falls du noch Kevitt kennst.
Evet.
Oder Kavit? Kavit? Ja, irgend sowas. Dieser, den wir auf dem Fantasy-Filmfest gesehen haben, mit dem Hasen. Da hast du ja nichts gesagt. Ich fand den Film halt Hammer damals. Und dieser Film ist halt auch ein Horrorfilm. Also, Besonderheit an diesen Affen ist, wenn er anfängt zu trommeln, dann stirbt jemand in der ja, unmittelbaren Nähe von dem, oder bekannter ist von dem, der den Affen aufgezogen hat. Muss nicht in der Nähe sein, kann auch weiter entfernt sein, aber die haben halt so einen Final Destination-artigen Tod. Nicht so ganz verspielt, schon ein bisschen banaler, aber auf jeden Fall extrem. Und ja. Und dann dreht der Junge einmal zu viel. Und dann fängt halt mehr oder weniger so eine Spirale an von Extremsituationen, die mit dem Affen in Verbindung sitzen.
Okay.
Und ja, es ist ein bisschen cheesy, ne? Das ist kein reiner Horrorfilm, da ist jetzt nicht irgendwie spooky shit. Der ist schon so ein bisschen Horror-Comedy-artig, weil die Charaktere sind alle so viel zu drüber. Viel, viel zu drüber. Also, meine Lieblingssituation, die passiert in Mitte des Films, wird halt eine Leiche abtransportiert. Einer, jemand, der verstorben ist durch den Affen. Ne? Und dann siehst du halt, das Häuschen ist auf so einem kleinen Hügel und davor sitzen halt, ja, mehr oder weniger Gaffer, die zugucken wollen, wie die Leiche abtransportiert wird. Und dann siehst du halt, wie die Leiche auf den Wagen, also verdeckt, wie es halt ist, ne, vom Krankenwagen, also in den Krankenwagen transportiert wird, beziehungsweise in den Leichenwagen transportiert wird. Und davor ist eine Cheerleader-Gruppe, keine Ahnung, 10, 15 Mädchen, die dann irgendwie schreien, da ist die Leiche und sind am Jubeln. Und ich denk so, ja, okay, wir wissen jetzt, spätestens ab dem Zeitpunkt weißt du, in welchem Film du bist. Dieser Film ist sehr witzig, aber der ist halt auch hart. Also schon, man ist schon ein bisschen brutaler. Wie gesagt, das ist so eine
Okay.
witzige Art von Final Destination und das war
Wollte
eigentlich
ich
immer mein
gerade
größtes.
sagen, also es hört sich sehr stark nach Final Destination mit dem Affen an.
Ja, genau. Genau. Ja, man weiß halt, wann was passiert, weil der Affe aufgezogen wurde und anfängt zu trommeln. Und ab dem Zeitpunkt weißt du, oh, jetzt achtest du drauf, wo was passiert. Und ja, ein Charakter ist bescheuerter als der andere. Ist der Hammer. Macht extrem Spaß. Und sag mal so, du kommst auf deine Kosten, wenn du halt Kills sehen möchtest, die so ein bisschen bescheuerter, ein bisschen enormer sind. Da sind ein paar schon drin. Der hat, in der Mitte hat er mal irgendwo eine kleine Länge, weil da will er halt so eine Beziehungsgeschichte aufbauen. Da muss man drüber hinwegsehen, aber sonst ist es wirklich. The Monkey macht Spaß als. Ich weiß gar nicht, wie teuer der Film war. Muss ja eigentlich gar nicht so teuer gewesen sein. 11 Millionen?
10 bis
Stimmt
11
das?
Millionen, sagt mir Google. Ich guck
Ja,
mal
Hammer.
kurz. Wie machen Sie die Schauspieler? Ich meine, Elijah Wood ist ja.
Elijah Wood ist nicht relevant.
Oh, schade. Ich mag
Der
ja
hat nur eine
Elijah Wood
ganz,
immer.
ganz, ganz, ganz kurze Rolle, genau wie Adam Scott. Kann
Okay.
ich, weiß gar kann nicht mehr, wer Adam Scott eigentlich war in dem Film.
Captain
Naja, eigentlich
P.T.
Steel James.
Shelburne.
Was?
Captain P.T. Shelburne spielt er.
Ja, ich weiß gerade nicht mehr, wer das ist. Das ist. Der macht so das Intro. Weißt du, im Intro passiert was und er ist halt dabei, aber danach spielt er keine Rolle mehr. Und ich weiß gar nicht mehr, wer er war oder wo er wichtig war. Es geht halt um Theo James Charakter. Der spielt halt eine Doppelrolle. Er spielt nämlich sich und seinen Zwillingsbruder.
Okay.
Und ja. Und der. Grundsolide, also ich sehe jetzt da keine großen Probleme.
Meine, wurde produziert von James Wan.
Ja,
Regie
stimmt.
Oz Perkins. Sagt mir gar nichts.
Longlegs.
Der hat Longlegs gemacht.
Ja, genau.
Ah.
Und Gretel und Hänsel.
Ja. Okay. Aber
Zumindest für
ich
die
meine, der
Filme.
dauert 1 Stunde 40.
Jo.
Passt das von der Länge? Ich hatte immer Angst,
Ja,
okay.
wie gesagt, da ist so in der Mitte ist so eine kleine Länge, die hätte man nicht unbedingt benötigt. Aber sonst, also ich meine, du siehst so viele Kills. Ich weiß nicht genau, wie viele es sind, aber lohnt sich schon. Also es sind schon ein paar. Deswegen trägt
Ja,
das sonst
ich wollte nach
eigentlich
hinten
schon.
gucken. Ich bin dann leider erkältet gewesen, deswegen habe ich es leider nicht geschafft. Aber den werde ich auf jeden Fall noch nachholen. Spätestens, wenn er auf dem Streamer ist. Ja. Ich mag ja so Horrorkomödien und da gibt es leider gar nicht so viele, die im Kino laufen.
Ja, weil mein Problem mit Horrorkomödien ist, sie sind im seltensten Fall gruselig oder witzig. Also meistens machen sie beides irgendwie nicht. Also es gibt welche, die kriegen es hin. Aber in den häufigsten Fällen fehlt dem einen oder anderen.
Und wenn was witzig ist, dann ist es unfreiwillig witzig. Ja.
Ja, genau. Ja, wobei bei diesem Film ist es halt witzig, weil es so drüber ist. Und also der Horroraspekt ist nicht wirklich vorhanden. Also es ist eher so ein Splatter.
Ja, aber eigentlich ja interessant, weil wir, ich meine, die Bücher
Von King.
von King haben, also da wird ja einfach alles adaptiert mittlerweile. Und deswegen ist auch viel Scheiße dabei. Aber es ist ja mal gut, mal wieder ein gutes Beispiel zu sehen.
Ja, also ohne jetzt irgendwie das Original zu kennen. Ich habe keine Ahnung, wie relevant da. Also, das wäre wahrscheinlich auch wieder nur eine Kurzgeschichte. Aber wie gesagt, an dem Film hatte ich sehr viel Spaß.
Sehr
Und
gut.
der dreht auch komplett frei, ne? Also der erlaubt sich ganz schön viel. Und da hat er sich auch verdient, weil dieser Film ist halt spaßig in dem Moment.
Sehr schön.
Jo,
Hast du
The
noch einen
Monkey.
Kinofilm?
Nee, aber ich habe was Aktuelles.
Okay.
Kein Kinofilm. Wir haben ja darüber gesprochen, dass das Feuilleton Netflix-Filme
Feuilleton.
scheiße findet.
Ja.
Ja, ich kann mich theoretisch jetzt dazu bezählen.
Findest auch
Ich bin einer vom
Netflix.
Feuilleton, ich finde einen Netflix-Film scheiße, aber der hat auch schon mit der ersten Ankündigung, mit den ersten Bildern einfach geschrien, ja, ich werde kompletter Scheißfilm. Electric State.
Das ist der mit, wie hieß er denn nochmal?
Mit Chris Pratt und
Ja, genau,
Millie
Chris Pratt.
Bobby Brown. Miley Bobby Brown? Ich weiß nicht sowas. Ich sehe gerade. Oh mein Gott, da sind ja noch richtig andere Namen bei gewesen. Also, Ken Yeo Kwan habe ich mitgekriegt. Das Danny Tucci und Esposito, wie heißt er? Auch. Aber Anthony Mackie hat sich da auch schon. Was ist denn mit
Ja.
Anthony Mackie los? Können wir mal bitte über Anthony Mackie sprechen? Ich finde den ja eigentlich ganz sympathisch. Aber der haut ja momentan einen Film nach den anderen aus. Oder ist bei einem Film nach den anderen dabei. Aber die sind alle eher so. Meh.
Egal,
Captain
Rente ist
America.
gesichert. Woody Harrelson ist dabei.
Woody Harrelson, ja, genau.
Giancarlo Esposito ist dabei.
Genau, den sieht man auch. Die anderen spielen halt so Animatronics. Also um erstmal hier dich abzuholen, falls du nicht weißt, was Electric State ist. So, das ist also eine, ja, wie nennt man das? Wir befinden uns theoretisch in der Vergangenheit, aber da Roboterforschung von Walt Disney extrem vorangebracht wurde, gibt es jetzt so ganz viele Maschinen, Roboter, die künstliche Intelligenzen, die für sich selbst als Person, also muss ich einfach sehen, das sind dann einfach Individuen, die für sich allein funktionieren, die aber so Animatronics roboterhaft sind. Also die haben alle schon irgendwie so einen riesen Kopf teilweise. Es gibt so einen Peanut-Dude. Sondern ist einfach eine riesige, ja, wie heißt das, Erdnuss mit einem Zylinder. Das ist das, was Woody Harrelson gesprochen hat. Naja. Und es gibt von diesem Electric State gab es eine ganze Zeit lang sehr viele Bilder. Weil zumindest so, ich glaube, das basiert auf einer Kurzgeschichte. Oder so eine kurze Buchreihe, die einfach nur die Welt so ein bisschen eingeordnet hat. Und Netflix hat sich gedacht, ja, man kennt so ein paar coole Bilder. Und Netflix hat sich halt gedacht, ja, wir machen eine Umsetzung davon. Aber diese Welt, die so ein bisschen realistisch und so ein bisschen gritty ist, ne, weil alles so, wie gesagt, die Roboter haben mehr oder weniger den Krieg verloren und sind jetzt in so eine Sperrzone umgesiedelt worden und da hängen dann ganz viele kaputte Roboter rum. Da hast du alles nichts. Also wirklich, da fühlt sich alles nach. Ach Gott, es fühlt sich nach diesen, wie heißt das nochmal, den, was Disney ganz häufig benutzt hat. Ach, du guckst einfach eine CGI-Todesschlacht zu von irgendwelchen Robotern, die nicht ansatzweise ernst zu nehmen sind, weil die halt alles stupid ausschauen.
Das Witzige ist, also ich bin In meiner Krankheit lag ich auf der Couch und habe so Netflix durchgescrollt und bin natürlich Top 10 in Deutschland und da war er, glaube ich, auf Platz 1.
Ja,
Und
ich
ich
auch
dachte mir
gerade
nur
aktuell.
so, nee, für so einen Scheiß habe ich jetzt, da bin ich zu krank für. Das, nee.
Ja,
Das wäre
Chris
vielleicht
Pratt macht auch hier.
vom Niveau her wäre das wahrscheinlich genau passend gewesen. Aber ich weiß
Ich
nicht wieso, aber das sah alles so fake aus, was ich in den ersten Bildern, die sie mir gezeigt haben. Das ist halt alles Greenscreen gefühlt.
ja, vor allem, ich
Und
sage, Chris Pratt ist
ja.
ja ein Protagonist. Und jetzt denk dir mal einfach, ein Chris Pratt-Film in den letzten paar Jahren, er ist exakt einer von diesen Filmen. Und wenn du die geil fandest, wenn du die richtig geil fandest, alle von diesen Filmen, dann wirst du den Film auch okay finden. Also The Tomorrow War, die ganze Jurassic Park-Reihe, die ganze Guardians-Geschichte, Passengers, was hat er noch gemacht für einen Schmonz? Die glorreichen Sieben. Ja, den ganzen Schmonz, ne? Diese ganzen High-Budget Science-Fiction, Fantasy-Filme, die aber alle durch die Bank weg hier so eine 5 von 10 sind. So, du gehst in den Film rein, hast ihn aber nachher vergessen. Und ja, Leute, Fans von Guardians of the Galaxy hassen mich jetzt, aber die zähle ich. Zumindest die Leistung von Chris Pratt zähle ich dazu. Ich finde, dass er ja langsam mal sich jetzt mal ein paar Filme suchen sollte, wo der zeigen kann, dass er dann doch Schauspieler geworden ist, weil er
So ein
Schauspieler kann.
paar A24-Sachen.
Ja, muss nicht mal, also ich will, er muss jetzt nicht irgendwie so ein
Oder irgendein.
Feuilleton-Shit machen,
Ich wollte
aber er
gerade
muss ja
sagen,
irgendwann
einfach
mal was Interessanteres machen.
irgendein Film mit Willem Dafoe. So, dann.
Ja, zum Beispiel, ja, mach doch einfach einen Film mit Willem Dafoe.
Ja, reicht
Genau.
meistens.
Ja.
Electric
Weiß.
Stage. Ja.
Millie Bob oder Miley Bobby Brown? Millie Bob Brown ist ja einfach auch nur eine Cash-Cow von Netflix. Ich glaube, die wird niemals einen eigenen Franchise, eine Film-Franchise mitmachen, weil, also Godzilla und so, da war die ja auch nicht unbedingt das, was die Leute sehen wollten. Stattdessen macht die nur Netflix-Filme und der Rasse dann ruhig bei den Netflix-Filmen bleiben. Ja, und Stanley Tucci, da ja, also der hat ja immerhin ein paar gute Filme. Woody Harrelson auch und Ki-Yoon Kwan ist, glaube ich, auch mehr oder weniger drin. Ach, guck mal, wir haben ihn! Der hat einen Oscar noch bekommen für Everything Everywhere All at Once. Jetzt können wir den einfach ganz schnell einkaufen. Ach ja. Ey, guckt euch Electric State nicht an. Der Film ist wirklich belanglos und ich habe, als ich heute, also ich habe den heute geschaut, vor 3 Stunden in etwa. Und als ich mich hier hingesetzt habe und aufgeschrieben habe, welche Filme ich denn besprechen möchte, hätte ich ihn fast vergessen.
Hallo,
Also.
Ferhat Oz schreibt, insgesamt bietet The Electric State hervorragende Unterhaltung mit tollen Schauspielern, die in der einzigartigen Welt eine packende Geschichte erzählen.
Ja, die Welt ist an sich cool, kann ich mir gut vorstellen. Aber dass das halt so eine Kids-Umsetzung ist.
Ja, also ich finde, Netflix macht immer den gleichen Fehler. Also wir haben ja gefühlt jede Woche einen so einen Film, der als Content dann auf Netflix hochgeladen wird. Und
Ja,
ich
aber selbst
finde,
da gibt's bessere.
ja, aber viele dieser Filme haben eine Chance, wenn sie einfach ihre Story ernster nehmen würden und das Drehbuch besser machen würden. Ich finde, die Grundprämissen und die Schauspielerbesetzung ist ja meistens da. Also ich meine, mit dem Cast kann man einen guten Film machen. Das kann ja keiner abstreiten. Und ich finde die Prämisse an sich ja auch ganz cool. Bloß, ich finde, Netflix hat so eine ganz eigene Art, so Mittelmaß zu machen, weil das, glaube ich, für sie auf der Plattform am besten funktioniert. Aber das ist meistens dann nicht ausgerichtet auf Qualität, sondern darauf, dass halt möglichst viele Leute möglichst viele Streaming-Minuten da verbringen. Und ich glaube, das beißt sich häufig. Ein guter Film hat nicht. Überleg dir jetzt mal, wenn wir noch mal einmal zurückspringen und jetzt denken an Memories of Murder. Der Film startet ja nicht schnell. Also
Nee.
ist ja deswegen, und ich glaube, das
Obwohl.
ist
Hat einen
ja,
Charme.
aber
Ja,
der,
ist
ich
trotzdem,
glaube, das
ja.
ist genau das, was du halt nicht auf dem Streamer haben möchtest, um ein breites Publikum schnell anzusprechen.
Ja.
Ja,
Vor
und
allem.
deswegen wird wahrscheinlich ein Electric State diesen Film von reinen Klickzahlen dominieren, obwohl der andere Film besser ist.
Ja. Wenn du da, aber wenn du das, also ich habe ja jetzt Electric State, kannst du ja mal so ein paar Bilder von angucken. Da gibt es ja so von den, also die nichts mit den Netflix-Serien, also mit Netflix, ist ein Film, Netflix-Film zu tun haben. Die sehen teilweise echt krass aus. Wenn da so riesige, ja, Animatronics, die komplett verwahrlost sind, irgendwo in einem wolkenbehangenen Ebenen rumstehen, sieht cool aus. Irgendwie so ein bisschen dystopisch aus. Und wenn du dazu eine Serie sehen möchtest, auf Amazon gibt es seit Jahren. Die kam vor Jahrzehnten raus. Ich habe auch nicht alles geschaut, weil ich dann doch ihr Interesse verloren habe. Es geht so ein bisschen in so eine Richtung. Also, die Welt ist exakt dieselbe. Ja,
Ja.
nur wird das nicht so cheesy angesprochen. Die Serie heißt Tales from the Loop. Die müsste bei Amazon gehen. Lass mich nicht lügen. Die hat so ein bisschen in der Welt, aber dann alles so ein bisschen Black Mirror-mäßig. Also das sind teilweise echt dystopische, einzeln abgeschlossene Folgen, die teilweise echt schlimm sind irgendwo. Es gibt da eine Folge, da gehen die immer in so eine Kugel rein. So ein Junge. Wie war es? Oh Gott, lass mich nicht lügen. Wie war das denn nochmal? Also er geht in die Kugel rein, um sich zu verstecken, weil er dann so einen Roboter übernimmt, der da rumstreift. Bis dann auf einmal herausstellt, dass der Roboter den Jungen übernimmt. Also er geht, also sozusagen der Junge kann in dieser Kugel den Roboter steuern. Und irgendwann stellt sich aber heraus, dass der Roboter, also es ist sozusagen die Gedanken tauschen. Und dann nimmt sich der Roboter irgendwann den Jungen an. Und das ist halt extrem dystopisch, weil dann gibt sich der Roboter halt für den Jungen aus. Und der Junge, der wahre Geist von den Jungen, läuft irgendwo in so einem Wald als so ein komischer Roboter rum, der einfach, ja, mit den Maschinen wird in dieser Serie nichts gemacht, weil die sind einfach, ja, das sind irgendwelche kaputten Maschinen, die irgendeine Fehlfunktion haben, aber die tun niemanden weh, deswegen lassen wir die einfach rumlaufen.
Okay.
In dieser Art Dystopie geht's. Also das ist so, du guckst eine Folge und am Ende der Folge hast du das Black Mirror-Gefühl von schon böse. Ja, schon böse. Ja, ein bisschen netter sein zu euren Protagonisten.
Aber ist
Ja,
ja wieder ein
fand
Beispiel
ich.
für eine gute Sache. Ja.
Ja, genau. Also Tales from the Loop. Ich glaube, die hat aber auch nur eine Staffel bekommen, weil hat ja kein Arsch drüber gesprochen. Ja, 8 Folgen. 8 Episoden in einer Staffel, ja, genau. 8 Folgen in einer Staffel. Also ich empfehle Tales from the Loop. Geht zu Amazon und nicht zu Netflix. In dem Fall.
Ich empfehle euch einen ganz anderen Streaming-Dienst. Schaut doch mal in der ARD-Mediathek vorbei.
Oh ja, das sind die besseren. Geht das Geld nicht nach Amerika?
Da, wir sind ja jetzt, also wir sind ja generell, gibt es ja momentan so eine Bewegung, gerade in Kanada, die sagen, okay, fick Amerika, wir machen jetzt nur noch heimische Sachen. Ja? Und
Gott.
Europäer überlegen jetzt ja auch, ja, sollen wir uns so abhängig machen von den USA? Und dann dachte ich mir, okay, schaue ich uns doch mal an, was wir zahlen ja, jeder Deutsche hat ja ein Abo für
Oder
die,
Bruch.
ja, nicht ganz. Ich habe, ich habe,
Schade.
ich
Vielleicht
habe,
gut.
also ich habe mir erstmal angeguckt, was gibt es denn in der ARD-Mediathek? Und da war ich eigentlich relativ positiv überrascht, weil, guck mal, es gibt zum Beispiel einen Leoder-Profi. Gibt es in der ARD-Mediathek? Kannst du gucken. Es gibt natürlich auch so was wie ziemlich beste Freunde. Oder, was hatte ich mir hier noch ausgesucht? The Whale. 6 Tage könnt ihr noch The Whale gucken, einfach kostenlos, weil ihr Rundfunkgebühren bezahlt.
Nice.
Fand ich schon witzig. Aber ich bin dann ein bisschen abgedriftet Richtung Dokumentation natürlich, weil ich ein großer Doku-Fan bin. Und dann habe ich mir eine Dokumentation von einem Kommentator und Autor angeguckt, die wir schon mal hier besprochen haben, auch wenn es gar nicht was damit zu tun hatte, dass es sich um einen Film gehandelt hat. Nämlich sagt der Name Cash Roberos noch was?
Cash Roberos, war das nicht der Typ, der diese Podcast gemacht hat?
Genau, das ist der Host hinter Cui Bono, die einmal über King Jebsen ging und einmal über den Drachenlord. Und das ein bisschen genau, eingeordnet haben. Und der hat jetzt eine Dokumentation in der ARD, die heißt Crunch. Albtraum Gaming-Industrie. Und da dachte ich mir, okay, ich mag den Typen, der die Podcast damals gemacht hat. Ich mag das Thema. Ich bin auch ein bisschen, ich wollte ja immer selber in der Videospielindustrie mal arbeiten. Hab momentan eine andere Abbiegung genommen, aber da. Die war so ein bisschen hip gestaltet, die Dokumentation. Ne? Dachte ich mir, gucke ich mir mal an.
Und aber als Serie. Also der
als Film.
Als Film.
Als Dokumentarfilm.
Okay. Macht nicht nur Podcast. Okay.
Nee, und er hat einen Dokumentarfilm gemacht. Und ja, es geht um Crunch. Und Crunch ist ja sozusagen ein eigenes Wort, was in der Videospielindustrie existiert für Überstunden. Also wenn Spiele fertig werden müssen, also dann wird eine Deadline gesetzt, da wird ja Marketingbudget und was weiß ich nicht alles, Influencer eingekauft, alles wird auf diesen einen Tag hingearbeitet und in den letzten Wochen und Monaten kann es dann dazu kommen, dass vielleicht noch Sachen fertig sein müssen und dann werden häufig Mitarbeiter dazu angehalten, vielleicht auch Samstag und Sonntag die ganze Woche für 12 Stunden zu arbeiten.
Ja.
Und das ist dieses.
Ich glaube, bekannt geworden ist. Das ist aber nicht Spiele. Spieleentwicklung exklusiv. Das haben ja auch noch andere
Berufszweige. Ja, das haben auch andere. Aber ich glaube, dieses Wort Crunch ist in der Spieleindustrie entstanden. Also, dass Leute diese Überzeit, gerade in Startups und so, gibt es das ja auch. Wenn du sozusagen auf diesen einen Produktrelease hinarbeitest oder dieses eine große Projekt fertig werden muss, gibt es das überall, aber im. In der Videospielindustrie hat es ja wirklich was Systematisches. Okay, jetzt ist das Spiel erschienen, jetzt wird ein neues Spiel gemacht und wir wissen alle am Ende, wenn das Spiel rauskommt, was quatschen wir wieder. Mhm. Und sich fand ich die Doku sehr gut. Die schafft es nämlich, so einen guten Kompromiss zu machen zwischen Leuten, die wahrscheinlich keine Ahnung haben von Videospielen und der Spielindustrie. Und Leuten, die ein bisschen Ahnung haben, das ist ja, glaube ich, immer relativ schwer, wenn du jetzt wirklich sagst, okay, was ist ein Game und was ist das? Das wird so ein bisschen eingeordnet, so dass die Videospielindustrie so groß ist wie die Film- und Musikindustrie zusammen.
Da muss man in Deutschland immer wieder erwähnen. Ich weiß nicht, ob es in Amerika genauso ausschaut, aber ich glaube, dass die immer noch.
Ist gigantisch.
Ja, aber dass die immer noch Probleme haben. So ein GTA. Bricht einfach das Internet, einfach nur so ein Trailer von so einem Spiel. Und trotzdem sind die in Deutschland auch so weit, ja, Videospiele. Lass da mal die 15-Jährigen machen, ne?
Ja, genau.
So, wenn sie 2 Jahre älter sind, dann kommen die ins Arbeitsleben, dann haben die gar keine Zeit mehr für Videospiele.
Und ja, genau darum geht es auch so ein bisschen einzuordnen, wie groß diese Industrie eigentlich ist, aber auch halt, dass diese Industrie halt große Schattenseiten hat. Und ich finde es ganz interessant, weil Cash Roberos, der Autor, der erzählt dann immer so und erzählt dann auch so persönliche Geschichten, wie er sozusagen als Flüchtling damals nach Deutschland gekommen ist und sein erstes Videospiel von seinem Vater geschenkt bekommen hat. Und das ist alles sehr schön aufgereitet, die Doku. Die Doku hat bloß für mich das Problem, sie rücken dann ab der Hälfte so ein bisschen vom Thema ab. Da geht es weniger um Crunch an sich, was man darunter versteht, diese Überstunden und dieses Burnout, das spielt schon immer noch eine gewisse Relevanz. Wir haben nämlich so 3 Protagonisten. Einen, der in Kanada arbeitet, einen Franzosen und eine Videospielentwicklerin aus Köln, die in so einem kleinen Indie-Studio, das sie selber gegründet hat.
Oh, cool.
Und die erzählen dann halt, und dann geht der Fokus aber weg von diesem Überstunden-Thema und Burnout, mehr zu dem. Weil da gibt es eigentlich nur eine Person, die da aktiv drüber geredet, mehr zu dem Thema, okay, wie ist es auf dem Arbeitsplatz zu arbeiten und die Videospielindustrie hat auch so Probleme mit Sexismus ganz stark, mit Chefs, die sozusagen ihren Status als Chefs ausnutzen, weil sie dich ganz leicht ersetzen können, weil halt jeder in der Videospielindustrie arbeiten will, aber nur wenig Plätze verfügbar sind. Und dann verzehren die so ein bisschen den Fokus. Ich finde das nicht schlimm, das sind auch wichtige Themen. Bloß dieser rote Faden existiert nicht so ganz in der Dokumentation. Dass du eigentlich reingehst, okay, am Anfang wird dir noch über Überstunden erzählt und psychische Belastung und dann geht's so auf einmal mit Gewalt am Arbeitsplatz und Unterdrückung und solche Sachen. Und dann wird das mehr so ein Mischmasch aus, warum die Videospielindustrie scheiße ist. Kann man so frame alles, ist auch alles in Ordnung, bloß ich hätte mir eher so ein gekapseltes Thema daraus gewünscht und nicht so vieles. Und gleichzeitig arbeiten die sich dann an Ubisoft ab, weil Ubisoft hatte genau mit diesem ganzen Sexismus-Skandal und wir sind beide richtig, also sagen wir mal tiefer als der Durchschnitt im Thema. Und wir wissen, es ist ja ein branchenweites Problem. Unter anderem Blizzard, ja. Ganz große Sache gewesen.
Ach, das ist ja immer noch wohl.
Und auch andere Videospielentwickler, genau. Und die nehmen sich halt Ubisoft als Beispiel raus, weil sie da halt diesen Personen für die Interviews haben. Und irgendwie ist das alles ein bisschen, also sie wollen so alles erzählen, so alles, was schlecht läuft, setzen dann aber so ganz speziell Fokus, weil die Dokumentation dauert halt 90 Minuten, setzen dann sehr starken Fokus auf ganz spezielle Teile, aber nur in der Industrie. Und deswegen ist es insgesamt nicht so ganz ausgegoren, die ganze Dokumentation. Da wäre, glaube ich, noch mehr drin gewesen. Insgesamt fand ich aber die Präsentation ganz interessant, mal so ein Thema überhaupt zu beleuchten, weil ich glaube, dieses ganze Thema Gaming-Industrie ist in Deutschland halt komplett non-existent. Und
doch, wird besser. Wird ein ganzes Stück besser. In den letzten paar Jahren ist da echt, also im Verhältnis ist das immer noch lachhaft, im Verhältnis zu anderen EU-Staaten ist das ja schon echt lachhaft. Weil wenn man sich so als Deutscher mal so umguckt, unsere Nachbarn, aus jedem,
ja,
vielleicht Österreich, Schweiz, habe ich keine Ahnung, da vielleicht nicht. Aus jedem Land gibt es irgendein Studio, die irgendeinen Multimillionen-Hit gelandet haben. Ob es die Niederländer sind, ob es die Belgier sind, ob es die Franzosen sind, die Polen, die Tschechen doch auch.
Schweden mit DICE. Also es gibt überall, gibt es genau, diese, nur dieses Leuchtturmprojekt von einem Entwickler. Ja. Und wir sind
hat ja Deutschland auch.
Ja.
Doch, wir haben Crytek.
Wir haben Crytek, die größtenteils von irgendeinem Raumschiff-Simulationsspiel aufgekauft wurden, die ja für den größten Scam des Jahrhunderts genannt gehalten werden. Ja,
und die haben noch für Hand, aber die haben extrem schlechte Zahlen. Ne? Denen geht es, glaube ich, gar nicht so gut momentan.
Das Problem ist, also wir sind super beliebt für Free-to-Play-Mobile-Games, also dieses ganze MyFarm und dieses alles, was im Browser stattgefunden hat. Die Stämme und so ist ja urdeutsch. Sind wir richtig groß bei diesen Free-to-Play-Sachen. Forge of Empire ist gigantisch groß, darf man nicht unterschätzen. Und ja, diese Sachen wie Jäger, die Spec of the Line gemacht haben, wo so der erste große AAA-Versuch da war. Oh, die hinken halt alle hinterher, weil wir halt keine Förderung haben, wie in Frankreich, Steuererleichterung, Polen, Steuererleichterung, Schweden, Steuererleichterung. Kanada ist halt extrem krass, was Steuererleichterung angeht. Deswegen hat da ja auch jedes große Studio ein Zweitstudio. Ja.
Unter anderem die Franzosen.
Und bei uns ist es halt so, ja, so selbst so Double-A-Sachen wie Piranha Bytes schließen. Und ich find's gut, dass die mehr Fokus auf dieses Thema machen. Ich find's bloß schade, dass, ja, wie gesagt, dieser rote Faden nicht so ganz eingehalten wird. Gar kein, also es wird schon immer über die Pass, es wird dieses Thema eingefangen, okay, die Leute wollen halt trotzdem in dieser Industrie arbeiten, weil es denen halt wichtig ist und wie viel Passion dahinter steckt. Aber ich hätte mir so ein bisschen, vielleicht bin ich da auch mit der falschen Erwartungshaltung angegangen, ich hätte mir so ein bisschen ein allgemeineres Bild drüber geben lassen. Und ja, es ist da ein bisschen zerfasert gewesen am Ende. Also Ubisoft schlecht, Sexismus ist vorhanden, Crunch ist schlecht. Aber die Menschen lassen sich davon trotzdem nicht unterkriegen. Das habe ich jetzt so mitgenommen, aber Insgesamt hätte ich mir mehr gewünscht. Macht diese Dokumentation im gleichen Stil, vielleicht sogar als 5-6-teilige Serie mit jeder Folge hat einen speziellen Fokus, kann ja auch ein negativer oder ein positiver Fokus sein. Aber ich wollte euch bloß mal sagen, da draußen in der ARD-Mediathek gibt es tolle Sachen und auch tolle Dokumentationen zum Thema Gaming-Industrie. Guckt es euch mal an. Punkt.
Ubisoft schlecht.
Ubisoft schlecht. Ja. Die machen ja, auch gerade tiefrote Zahlen. Also.
Denen geht es auch nicht so gut. Und vielleicht haben die Franzosen bald auch keine Studios mehr.
Ja.
Willkommen im Team. Jetzt
seid ihr genauso schlecht wie wir.
Ich glaube, den Niederländern geht's gut mit ihren Guerilla Games, ne?
Ja, denen geht's gut. Und ich meine Cyberpunk und den Leuten von CD Projekt Red, denen geht's auch gut, nachdem sie sich kurz erholt haben von ihrem PR-Stolperer.
Ja. Die Frage ist, wie gut geht's den Belgiern mit Baldur's Gate?
Das allein, dass sowas möglich ist in einem Land wie Belgien, aber in Deutschland anscheinend nicht. Aber generell, Kultur in Deutschland abseits von Museen ist eine schwierige Sache. Egal, ob das jetzt, also die deutsche Musikindustrie, die steht halt auf eigenen Beinen, aber sowohl die Film- als auch Videospielindustrie ist halt meilenweit hinten dran. Ja, das, was wir eigentlich könnten, weil wir haben fantastische Leute da draußen. Sowohl in der Filmindustrie als auch in der Gaming-Industrie.
Ja, genau, aber der ist jetzt auch nach Amerika weg, ne? Den haben wir auch wieder verloren.
Ja.
Ja, der durfte hier nur Tatorts machen. Dann ist das halt so.
Ja, oder irgendwelche politischen Spiele über den Zweiten Weltkrieg.
Ich würde sagen, dass mit den Spielen jetzt aber ein ganzes Stück besser. Also wir haben, in Deutschland gibt es auf jeden Fall jetzt ein ganzes Stück mehr und auch Studios, die AAA machen könnten. Wie heißt denn nochmal dieses The Search?
Ist auch ein deutsches Studio gewesen, oder? The Search ist auch Deck 13? Deck 13? Ich glaube, die wurden aber auch aufgekauft. Ja, Deck 13.
Ach so, ja. Okay, wir geben die halt alle gerne ab.
Ich weiß gar nicht, von wem die aufgekauft wurden. Kann auch sein, dass das ein deutsches Ding gewesen ist. Ne, wurde von Focus aufgekauft.
Landwirtschaftssimulator. Hallo.
Von wem wurden sie aufgekauft? Von fucking Focus. Und was ist Focus? Focus ist ein scheiß französische Aktiengesellschaft. Scheiß französischer Publisher hat uns unser einziges gutes Studio weggenommen.
Ja, so. Bleibt in der EU, ist erstmal halb so wild.
Ja, Hauptsache, das Deck 13 bleibt auch hier bestehen halt. Weißt du, da wäre halt nicht schlecht.
Ja. Ja. Witzig. Nee, ein spannendes Thema. Aber von diesen Tencent, Electronic Arts und Rockstar und Blizzard.
Da wird halt Europa, also bis auf Ubisoft, die momentan halt komplett abkacken und so Lone Wolf ist wie halt CD Projekt Red, wirst du halt zerrieben. Also wenn, vor allem so ein EA ist ja schon groß, aber dann kommen so Sachen wie Take-Two, die mit einem halben GTA ankommen und die machen halt alles platt. So, die sind halt alles scheißegal.
Ja.
Gut. Ja. Das zu Videospiel-Dokus. Guckt's euch an.
Genau. Ich habe Animes mitgebracht. Zwei. Ich habe ein paar Animes zu Ende gebracht, die ich vor Jahren mal angefangen habe. Ich habe einen neuen angefangen, den ich irgendwann, was ich danach schauen wollte. Ich habe erstmal den unbekannteren V86 schon mal davon gehört. Wenn nicht, halb so wild. Gibt's auf Crunchyroll.
86 Anime.
Ja, genau. Es ist ein... Oder heißt er nur 86? Kann auch sein, dass er nur 86 heißt. Wenn man es googelt, finde ich immer nur Autos.
Ist gar nicht so einfach, den zu finden. Jetzt habe ich ihn. 86. Ja, genau. 86. So mit komischen Robospinnen.
Ja, exakt.
Alles klar.
Es ist ein Anime, in dem es, wir sind wieder in einer dystopischen Zukunft, ich glaube 2140 oder so, und die Menschen, denen geht's ja nicht gut, weil die Menschen werden angegriffen von ja so Roboter. Ja, auch Roboterspinnen, aber nicht nur. Und so Drohnen. Sagen wir es einfach, sind Maschinen, die böse sind. Okay. Ja, Electric State und das sind sehr gleich in dem Fall. Nee, aber die Besonderheit hierbei ist, wir kriegen davon am Anfang gar nichts mit, denn unsere Protagonistin, dass diese Weißhaarige, die ist in so einer Militärakademie und leitet von diesem, was aufgebaut ist, mehr oder weniger wie so eine Uni, leitet von da aus Schlachtpläne. Und alle sagen, ja, wir haben den Krieg wir sind gut vorangekommen im Krieg gegen diese Maschinen und wir haben ohne menschliche Verluste das hingekriegt, seitdem wir Drohnen haben. Seitdem wir halt selber Maschinen haben, die für uns die Arbeit lösen. Nur sie ist halt so, sie weiß halt mehr, denn in Wahrheit sitzen in diesen Drohnen von den Menschen Menschen drin. Aber Menschen zweiter Klasse. Denn das sind Menschen, die keine weißen Haare haben.
Na klar, Rassismus, okay. Ja,
Rassismus, genau. Die haben da irgendwie so eine Scheinstadt, denen es geht super geil und keiner weiß, oder ich glaube, die wissen in Wahrheit alle, aber die wollen es halt einfach nur nicht wahrhaben, dass die potenzielle Anime-Protagonisten-Menschen wie zweite Ware behandeln und halt einfach in den Tod schicken. Also weil die Menschen, die da in diesen Robotern rumsitzen, die haben halt alle bunte Haare. Ne, alles nur nicht weiß. Und sie möchte da mehr oder weniger, also sie wird jetzt in so einer neuen, also ein neues Squad reingepackt, wo sie halt eigentlich immer nur zuhören darf und Befehle erteilen darf, aber die sind halt, da ist halt unser Protagonist, bei der halt irgendwie schon der krasse Kriegserfahrene ist und der hat halt seinen eigenen Auftrag. Eigentlich ist das straight up ein Anime, wie man den kennt.
Okay.
Er hat ein paar richtig schöne Momente. Ich mag auch dieses Konzept daran, dass sich unsere Protagonisten in Staffel 1, weiter bin ich noch nicht, mich einmal gesehen haben. Die reden die ganze Zeit miteinander, aber die hat keine Ahnung, wie die ausschauen, die weiß gar nichts über die. Die hört nur ab und an mal zu. Also, weil die haben irgendwie alle so einen Chip am Ohr, wo die mit denen kommunizieren können. Ja, und nochmal eine Besonderheit ist, du startest mit ganz schön vielen Charakteren, aber dir werden die Charaktere wohl ganz schön schnell weggenommen. Weil, wie gesagt, der Plan von den weißhaarigen Typen ist es, die Leute loszuwerden im Krieg. Die sollen halt eigentlich nicht überleben. Ja, die Dystopie. Wenn du keine weißen Haare hast, bist du Person non grata.
Okay, ja. Aber im Grunde, jetzt mal zusammengefasst, okay, es gibt zwei Klassengesellschaft, die Leute müssen mit irgendwelchen Mechs gegen die Roboter kämpfen.
Mhm.
Mrs. Lange blaue weiße Haare ist hier Kommandant der neuen Einheit.
Ja, und genau.
Dann gucken wir zu, wie die kämpfen gegen die Roboter.
Ja,
relativ genau. Straightforward.
Während sie sich immer mehr annähern.
Okay.
Und Liebe.
Und
Liebe gibt es noch in Staffel 1 nicht, weil, wie gesagt, die sehen sich nie, aber die haben auf jeden Fall eine Beziehung miteinander. Auch wenn das eigentlich nicht so gern gesehen ist von der Obrigkeit, weil sie ist ja ein besserer Mensch als diese Untermenschen.
Okay.
Die Maschinen fahren. Ja, ist halt. Wie viele
Staffeln gibt es da?
Ich glaube zwei, aber ich habe bis jetzt nur eine gesehen. Lass mich nicht lügen, vielleicht gibt es auch mehr. Ich wollte nur sagen, dass ich den gesehen habe, den fand ich ganz nett.
Ganz nett, okay.
Den würde ich auch wohl.
Bei Crunchyroll wahrscheinlich, ne?
Alles bei Crunchyroll.
Okay. Kann
mal kurz gucken. Es gibt. Es gibt zwei Staffeln? Oder ist das eine? Nee, es gibt eine Staffel. Wo sieht man denn bei Crunchyroll, ob es eine Staffel gibt? Episode 9, 9, 11, 12, 13, 14. 8,5?
Also Reddit sagt, warum wurde der Anime 86 abgesetzt?
Ja, gut.
Keine
Also,
Neuigkeiten zu einer dritten Staffel. Also es gibt anscheinend eine zweite Staffel.
Ja, also ich habe nach 11 aufgehört, aber ich sehe, hier gibt es auch noch 12 und so. Aber die Folge zwischen 11 und 12 heißt Episode ESP.
Das ist so richtig Anime-Style, alles
Da
wild.
steht einer den Sinn.
Okay.
Apropos Anime und wie sind die Staffeln aufgeteilt? Ich habe noch eine Serie zu Ende gebracht. Vielleicht hast du da schon mal von gehört. Attack on Titan heißt diese Serie.
Oh ja, das ist, glaube ich, so ein
Ja,
kleines Ding.
die kennt man, ne? So.
Also, Attack on Titan stammt aus dem Jahr 2013. Ja, damals war da ging's los und damals war das der richtig geile Scheiß. Und damals sind Johannes und ich 2014 noch alleine beide nach Bonn gefahren zu einer Anime-Messe namens Animagic. Und ich bin jetzt nach Bonn gezogen und ich bin vor kurzem noch an dem ehemaligen Messegelände vorbei spaziert. Weil es jetzt nicht mehr benutzt wird, weil es abgerissen werden soll, glaube ich. Das ist alles voller Bauzäune und kommt weg. Deswegen ist sie damals auch umgezogen nach Karlsruhe, glaube ich, oder irgendwo ist sie weg. Sie ist nicht mehr in Bonn. Und
Weit
da
weg.
war damals. Waren ganz viele Cosplayer verkleidet
Ja, die
in
hatten
Attack on
diese
Titan Sachen.
Uniformen
Ja,
gedöns, ja.
genau. Und haben auch den tollen Salut gemacht. Denn, ja, erzähl uns
Ja.
doch ganz kurz mal, worum es in Attack on Titan geht.
Ja, also Staffel 1 habe ich jetzt nicht geschaut, ich habe Staffel 4 geschaut. Aber in Attack on Titan geht es darum, dass die Menschen. Ohne jetzt irgendwas vorwegzunehmen, obwohl muss ich ja gleich. Egal. Die Menschen sich hinter eine Mauer zurückgezogen haben, denn, also eine riesige Mauer, also wirklich enorm groß. Denn auf der anderen Seite lauern die sogenannten Titanen. Die Titanen sind einfach geschlechtslose Riesenmenschen, so groß wie ein Haus. Die sind relativ dumm, aber die sind halt menschenhungrig. Die haben richtig Bock, Menschen zu essen. Und die bewegen sich auch sehr grotesk. Und im Opening oder in der ersten Folge des Animes passiert halt, dass unser Protagonist seine Familie verliert, weil ein riesiger Titan, der unnormal groß ist, also
Kann
die
einfach
normalen
über die
Titanen
Mauer
sind so,
gucken.
ja genau, die normalen Titanen sind so 30 Meter hoch. Die Mauer ist irgendwie 150 Meter hoch und der neue Titan, der jetzt auftaucht, ist auf einmal 200 Meter hoch und reißt ein Loch in die Mauer. Daraufhin kommen Tausende von den kleinen Titanen rein und ein Teil der Mauer ist beschädigt, aber die Mauer besteht natürlich aus mehreren Ringen und die Menschen müssen zurückfallen lassen in inneren Bereich der Mauer. So, das Startschuss. Und dann werden unsere Protagonisten, also unter anderem der Junge, der dazugeguckt hat, während die Mauer eingestürzt ist, an dem Part, der wird jetzt ausgebildet wie heißt es? Wie heißen die Leute?
Jäger?
Zum Spider-Man, ja, so heißt der Nachname von ihnen.
Ah ja, Eren Jäger habe ich jetzt. Ich habe
Genau,
keine Ahnung, die
die
sind.
werden. Ja,
Ja,
so
frag
ein
mich nicht. Ich
Stopp.
habe damals die erste Staffel gesehen und dann war auch Schluss.
Ja, die werden einfach zu Cuttermesser, Katana, Slingshot Spider-Mans. Das ist
Genau.
da so ein
So heißen sie, glaube ich.
Sondereinsatzkommando, genau, und die sind in drei Sachen aufgeteilt: Militärpolizei, noch was, was ich vergessen habe. Ich glaube, Krongarde, ne? Krongarde war es. Und halt die Leute, die außerhalb der Mauer mal gucken. Die sind aber die, die zum Tode verurteilt sind, weil da überleben wenige. Und wir bauen in der ersten Staffel erstmal Tausende von Charakteren auf und sehr viel Hintergrundlore, aber mit einem Teil Mysterium. Und ich habe jetzt nach 10 Jahren, zwölf
Weiß,
Jahren,
warum die Mauer existiert und warum es die Titanen gibt und so?
Ich weiß jetzt den ganzen Scheiß von der Serie. Also ich spoiler jetzt
Uiuiui.
mal, vorwärts. Obwohl, Wette, du willst sie ja auch noch gucken, ne?
Du kannst nicht alles spoilern, das geht nicht. Vielleicht
Nee,
nehme ich irgendwann mal die Muße und guck's
ich
mir noch
spoiler
an.
nicht alles.
Sag mir doch mal lieber, ob das alles aus deiner Sicht, also ich meine, okay, du startest da rein in die Serie, Titan,
Also
also du weißt.
du meinst, ob die Serie tatsächlich hinbekommen hat, dass sie sich anfühlt, als wenn die aus einem Guss ist. Als wenn man von vornherein einen Plan hatte.
Ja.
Hatte man. Und es ist
Okay.
erschreckend, wie gut das funktioniert.
Okay, das ist ja schon mal
Also,
positiv. Weil ich dachte am Anfang, das ist dieses One Piece. Einer hat angefangen zu schreiben und irgendwann dachte der, Scheiße, er ist ja so unfassbar erfolgreich. Jetzt muss ich mir wirklich eine Idee überlegen, wieso gab es überhaupt die Mauern und wo kommen die überhaupt her? Ich brauche ja irgendwie Stuff. Ja, warum? Also dieses Warum. Oder es gibt auch
Also,
Serien, die sagen, scheiß auf das Warum, passiert halt, lebt damit. Aber das ist halt alles so. Also im Grunde leben wir auch in einer super konstruierten Welt. Also wir sind in Deutschland anscheinend. Also es klingt sehr deutsch. Es sieht auch sehr
ja.
deutsch aus.
Ich möchte dich da so gern abholen, weil in den letzten paar Folgen wird irgendwann mal eine Weltkarte gezeigt, wie die Welt ausschaut.
Okay.
Und es ist so witzig, weil darf ich dich da spoilern, weil das ist halt
Ja,
nicht wirklich
okay.
relevant, wie die
Okay,
Welt
hau
ausschaut.
raus.
Die Erde, die Weltkarte ist halt literally unsere Erde, nur umgedreht.
Okay.
Sie steht einfach auf dem Kopf. Und unser Deutschland, ne, also unser, das ist ja alles ziemlich deutsch, hattest du ja schon gesagt. Irgendwie unser Protagonist heißt Ehrenjäger, dann gibt's noch einen Armin, dann gibt's noch einen Bernhard, glaube ich, Rainer
Ja.
gibt's. Und die heißen halt auch im Japanischen so.
Ja,
Im Deutschen
die
auch.
sprechen die auch im Original so aus. Also
Rainer,
Rainer, ja.
Ehrenjäger.
Die reden halt, die
Ja.
haben hier einen japanischen Akzent. Aber für mich war es halt immer so, das war alles ein sehr konst alles super konstruiert. Auch dieses, du hast, okay, da ist anscheinend so diese, in Anführungszeichen, letzte Festung der Menschheit gegen diese Titanenbedrohung, wo keiner weiß, wo sie herkommen. Und dann ist das auch so eine riesige Konstruktion aus im Grunde drei großen Ringmauern. Und dann gibt es an den Seiten ja auch noch so kleine Mini-Distrikte, so als
Genau.
Zusatzschutzmaßnahme. Und es wirkt halt alles so super konstruiert. Und deswegen dachte ich mir damals schon, ich bin nach der ersten Staffel ausgestiegen, zum einen, weil damals gab es noch keine zweite Staffel. Und die zweite Staffel hat mich damals auch noch nicht so hingezogen. Da war ich gerade nicht so in meiner Anime-Phase. Und für mich war das so alles so, okay, will ich jetzt noch so einen One Piece, irgendwas, ich muss das einfach schlucken, warum irgendwelche Piraten, irgendwas, oder ist da was Tieferes hinter dieses, also gibt es da so einen gesamten Abschluss am Ende, oder stehe ich am Ende da und weiß immer noch nicht, warum gibt es
Ja.
Titanen, warum leben wir in einem Steinkreis?
Ja, ist gut. Warum gibt es Titan? Ist vielleicht nicht ganz so krass erklärt, aber doch, eigentlich wird es auch schon komplett erklärt. Pardon. Ja, doch, es wird erklärt, warum es Titan gibt. Du musst halt nur die Kugel schlucken. Also vielleicht gefällt dir das nicht, warum es Titan gibt. Aber ja, es wird alles erklärt. Es wird erklärt, warum wie die Mauer entstanden ist. Er wird erklärt, wer und woher die Titan kommt. Dann gibt es ja noch ganz viel mit dem Vater
Ja,
von
genau.
Ehrenjäger, der heißt ja auch noch so ein mysteriöses Konstrukt. Der wird auch erklärt, dass im Laufe der ersten Staffel, und vielleicht, wenn man jetzt gar nichts davon weiß, dann Respekt. Man ist aber auch stark, also wenn du Animes guckst und da dran vorbeigekommen bist, Respekt. Spoiler ich jetzt mal, Mitte der ersten Staffel, bist du auch gesehen haben, verwandelt sich ja unser Protagonist irgendwann in einem Titan. Ich hoffe, daran erinnerst du dich noch, weil sonst ist es seltsam.
Ja.
Und das wird dann auch erklärt, warum das überhaupt funktioniert und wieso das geht, woher das kommt, welche Besonderheiten auch noch dazu gibt und wie halt der ganze Kack funktioniert in dem Sinne. Alles wird erklärt und es ist faszinierend, weil ich habe mir am Anfang genau das auch gedacht. Ich habe mir auch gedacht, so gut, kurz vorweg, es kann sein, dass ich ein paar Sachen vergessen habe. Dass es irgendwo Unschlüssigkeiten gibt zwischen Staffel 1 und Staffel 4. Gut möglich. Ist 12 Jahre her, dass ich die erste Staffel gesehen habe. Wobei nicht ganz, ich habe einen Rewatch noch mal vor ein paar Jahren gemacht. Das ist auch schon wieder lange her. Aber jetzt ging es ja eigentlich um die vierte Staffel, die ich gesehen habe. Und jetzt spoilere ich dich so gering wie möglich. Aber wir haben mehr oder weniger unsere Mauer verlassen. Passiert schon nach der ersten Staffel. Ja, auch ein bisschen weitergekommen und haben jetzt einen neuen Antagonisten. Ah, und unser Protagonist verhält sich immer radikaler. Passiert immer mehr Seltsames und irgendwie ist er auch nicht mehr ganz koscher. Mhm. Und wir kriegen in der Staffel, also die heißt Final Season, ist Season 4 und wurde aber auch in 2 Parts unterteilt. Wir machen auch nochmal einen ordentlichen Zeitsprung von Staffel 3 zu Staffel 4. Und ja, eigentlich kann man so sagen, dass in Staffel 4 unser Protagonist aufhört, unser Protagonist zu sein. Weil der gar nicht mehr so viel Screentime kriegt, sondern eher weniger.
Ich meine, Attack on Titan hatte ja häufig schon so starke charakterliche Veränderungen. Dann passiert immer irgend so ein einschneidendes Erlebnis. Und dann switchen Charaktere teilweise auch so komplett ihre Persönlichkeit.
Ist das so? Passiert das in den? Also die komplette
Persönlichkeit. Ist Armin nicht zum Beispiel voll der Badass?
Nee, nicht wirklich. Nee.
Ich weiß also, selber nicht mehr.
Ja,
wie kam es so vor?
Aber das ist, also von Staffel 1 zu Staffel 4, ja. Aber das ist gewachsen. Okay. Also das ist so ein bisschen. Aber die werden alle krass. Also weil die halt den Krieg so lange überlebt haben. So, am Anfang sind die ja noch relativ jung. Und zum Schluss sind die ja alle schon erwachsen.
Aber du würdest sagen, Attack on Titan lohnt sich.
Ja. Ich habe selten Anime gesehen, bei denen Charaktertode so schmerzhaft sind. Also, wirklich. Und dass du permanent irgendwie, also der ist politisch tatsächlich ganz schön weird. Du musst teilweise echt aufpassen. Also, ich weiß nicht, ob du gerne Animes guckst, während du irgendwas anderes dabei machst. So eine schöne Runde am Runeterra spielen am Tablet. hab ich immer gern gemacht. Geht bei der nicht. Du kriegst nichts mehr mit. Du musst da tatsächlich echt hinterherbleiben.
Mhm.
Aber wirklich, Respekt. Das Ende, ich weiß nicht, ob das normal ist für Anime-Serien. Die letzte Folge dauert 1:30. Also, letzte Folge dauert, also letzte Staffel in Anführungszeichen. Die dauern beide zusammen, die letzten beiden Folgen. Ich glaube, 2:30 kannst du einen Film rausmachen. Und er ist faszinierend. Also wirklich. Aber das ist halt schon wirklich gritty, ne? Also der ist, da passiert schon viel, viel Gruseliges, viel Hartes. Ich meine, du siehst ja schon in Folge 1 wird da einfach mal so eine, die Mutter wird wegschnabuliert, ne?
Ja.
Ja. Wird einfach mal die Mutter weggegessen.
Und da schwört er sich, alle Titanen zu töten. Hat er es geschafft.
Ja. He become one of him. Theoretisch ja.
Theoretisch ja, okay, das reicht mir. Also ich kann ja alle Leute nur mitnehmen.
Es ist wirklich eine sehr, sehr gute Serie. Ich weiß nicht, wie ich die ohne Spoiler noch schmackhafter machen kann.
Nee, alles gut. Ich werde es auf jeden Fall gucken. Ich nehme aber die Abkürzung. Denn wie bei jeder richtig großen Serie hat, ich weiß gar nicht, der Verlag Filme gemacht. Und es gibt dann immer für jede Staffel 2 Filme, die eine ganze Staffel zusammenfassen. Ich weiß jetzt natürlich nach deiner Erzählung aus Staffel 4 nicht so ganz, wie sie das machen wollen, wenn gefühlt die letzten beiden Folgen den ganzen Film einnehmen. Aber es gibt immer in Japan diese Zusammenfassungsfilme, wo dann im Grunde du zwei Filme guckst und hast die ganze Staffel gesehen mit allen wichtigen Sachen. Und die werde ich mir dann wahrscheinlich geben.
Ja, also
Werde ich mir die alle
wahrscheinlich wirst du
anhören
die.
und dann gebe ich euch meine Einschätzung.
Wahrscheinlich wirst du die letzten beiden Folgen einfach gucken müssen. Also, die Staffel 4, ne, die Final Season, wie die gerne genannt wird. Ich weiß, dass ich damals nicht alles gesehen hatte von der. Ne, dass der irgendwann aufgehört ist bei, glaube ich, Episode 78. Also 78 im Sinne von alle insgesamt, ne. Also, ich hatte nicht 78 einzelne Episoden, die Staffel 4, sondern alle zusammen ist die dann bei Episode 48, fortführende Zahl. Ich glaube, da ist die irgendwo aufgehört. Ah, lass mich nicht lügen. Irgendwo da ist sie aufgehört. Oder noch eher. Ach, weiß nicht. Und was ich jetzt eigentlich nur nachgeguckt habe, war dieses von denen. Ich habe die Staffel 4 nochmal komplett geschaut. Und dann die letzten beiden Endfilme. Und ich gehe stark davon aus, dass du. Also die letzte Staffel ist die längste. Da musst du mitleben. 30 Folgen hat die letzte Staffel. Oh, bei Crunchyroll gibt es die erste nicht. Fällt mir gerade auf.
Das ist blöd, aber die wird es jemand anders geben. Die wird es wahrscheinlich dann bei Netflix geben.
Bei Netflix, ja. Ich sag mal so, die Serie hat einen sehr hohen Charakterverschleiß und das ist ziemlich cool. Gut. Ja, war so ein bisschen mit mein Highlight diese Woche an
Sehr gut.
sehr Film.
Also Leute, Attack on Titan, gibt dem mal eine Chance. Vielleicht ist das ja eure Chance, mal auch mal mit Animes anzufangen. Könnte auch
Genau,
so eine
und
gute Einstiegssache sein, so damals wie Death Note oder so.
ja. Obwohl, war das nicht gleiche Zeit in etwa?
Nee. Also Attack on Titan, Deutschland ist, glaube ich, 2018 rausgekommen, die Anime-Serie, und Death
Ach,
Note
echt?
ist
2,6? Boah.
ja alt. 2,6, ja. 10 Jahre zwischen.
So alt ist die Scheiße.
Ja.
Keine Ahnung.
Ganz andere Generations, die damit aufgewacht sind.
Ja, weiß nicht. Death Note. Habe ich, glaube ich, nie zu Ende geschaut, Staffel 2. Ich habe den Film dafür geschaut.
Ja, der war. Hast du den Attack on Titan-Film auch angeguckt?
nee, könnte ich nochmal machen.
Da gibt es ja auch, glaube ich, einen auf Netflix. Ich meine, die schnappen sich ja immer die.
Ja, aber nur den japanischen, ne?
Ja, gut.
Film. Mal gucken.
Hast du noch was für uns?
Nee, ich habe noch Pacific Rim, aber ich glaube, da habe ich schon mal drüber gesprochen. Da brauche ich nicht
Ja,
drüber reden, das ist ein
ich
schöner Film.
werde voraussichtlich nächste Woche über Reacher reden. Da fehlen mir noch 3 Folgen und die will ich jetzt noch zu Ende gucken,
Der
bevor
Reacher.
ich darüber rede. Ja, erstes Fazit von mir: nicht so gut wie Staffel 1, wesentlich besser als Staffel 2.
Okay.
Das sagt zumindest den Reacher-Leuten, die schon mal gesehen haben. Ich gebe euch aber noch eine ausführliche Review, wenn es dann soweit ist. Gut. Damit sind wir
Okay.
durch für heute.
Ja, cool.
Ja, ihr habt heute vom 3D gedruckten Klon bis zum trommelnden Final Destination Affen irgendwelche Robotronic-Roboter und Riesentitan. Alles gehört von uns. Deswegen wäre es super lieb, wenn ihr vielleicht eine nette Bewertung über unseren Podcast schreiben könntet. Oder schaut doch mal vorbei, www.medienkneipe.de. Da findet ihr alle Folgen, alle Social Media Möglichkeiten, uns zu kontaktieren. Schaut gerne mal vorbei und habt eine super angenehme Woche. Schaut viele Filme und wir sehen uns dann in aller Frische nächste Woche wieder. Bis dahin, tschüssi!
Tschüss.